Beautiful. God, it's God, I say God.
Experimentelle, anarchische, kollagierte Musik auf der einen Seite und indisch gefärbte Hippie-Klänge auf der anderen Seite. Beides passierte gleichzeitig im Frühjahr vor 50 Jahren. Provozierende, experimentelle und anarchische Underground-Sounds von Frank Zappa und seinen Mothers of Invention sorgten vor 50 Jahren für Aufhorchen. Doch für sehr viel mehr Aufmerksamkeit sorgte im Februar 1968 die Nachricht, dass die Beatles nach Indien aufbrachen, auf der Suche nach Seelenfrieden und meditativer Versenkung. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit dem Thema Zappa versus Beatles. Am 4. März 1968 erschien mit einiger Verspätung das dritte Studioalbum des Enfant Terrible der kalifornischen Musikszene Frank Zappa und seinen Mothers of Invention, We're Only In It For The Money. Das Albumcover war eine Verhohlepiepelung des Jahrhundertalbums der Beatles, des legendären Albumcovers von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Der Grund für die Verzögerung des Erscheinungstermins war ein Rechtsstreit mit der Plattenfirma der Beatles, weil die Juristen der Beatles-Plattenfirma das Urheberrecht der Sgt. Pepper-Grafiker verletzt sahen. Tatsächlich hatte Zappa im Grunde alle Ideen des Beatles-Covers übernommen und parodiert. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Zappa und Mothers of Invention Albums We're Only In It For The Money saßen alle vier Beatles nebst Anhang im Schneidersitz, um ihren Guru Maharishi Mahesh Yogi in dessen Ashram im nordindischen Rishikesh, um in die Lehre der transzendentalen Meditation eingeweiht zu werden. Zappas Kommentar zum modischen Guru-Trip jener Zeit war der Song Absolutely Free mit ironischem, um nicht zu sagen, hämischem Unterton. Im Text heißt es, werde körperlos und komm mit mir, schwebend, webend, durch wolkenlose, sternenlose Täler und eine kristallklare See. Wah, wah. Löse deinen Geist, du hast keine Zeit, um deine Rabattmarken zu lecken und einzukleben. Werde körperlos.
The first word in this song is discorporate. It means to leave your body.
Discorporate. And come with me, shifting, drifting, cloudless, starless, velvet valleys, and the sapphire sea. Wah, wah, unbind your mind, there is no time to lick your stamps and paste them in this corporate. Diamonds on velvets, on gold, on bricks, on Amid, on Cupid, on Donner and Blitzen, on up and away and afar and a go-go. Escape from the way of your corporate logo.
Freiheit, zärtliche Liebe zur magischen Musik von Menschen, die eingehen in eine Welt aus seltsam purpurnem Gelee. So heißt es spöttisch in diesem Zappa-Text des musikthematisch trickreich gebauten Songs Absolutely Free aus dem vor 50 Jahren veröffentlichten Album We're Only In It For The Money. Wir sind nur aufs Geld aus. Das war natürlich eine Klatsche gegen die Slogans von Love and Peace der Hippies und konnte damals auch als direkte Häme auf John Lennons berühmte Hippie-Botschaft All You Need Is Love verstanden werden und auf alle anderen Hippie-Hymnen, The Summer of Love von 1967. Derlei Spott konnte die Beatles nicht treffen. Vor allem George Harrison war von der indischen Philosophie absolut überzeugt und fand sein Seelenheil in der hinduistischen und buddhistischen Lehre. Im Januar 1968 nahm er in Bombay gemeinsam mit indischen Musikern seinen Song The Inner Light auf. Anregungen zu seinem Songtext über das innere Licht entnahm George Harrison einer taoistischen Schrift, die ihm von einem Sanskrit-Forscher aus Cambridge empfohlen worden war. Und so vertonte George Harrison die folgenden Zeilen aus der philosophischen, religiösen Schrift Tao Te Ching, die in ihren Ursprüngen bis ins 6. Jahrhundert vor Christi Geburt zurückreichen soll. Die Textzeilen lauten: Ohne aus meiner Tür hinauszutreten, kann ich alle Dinge auf Erden wissen. Ohne aus meinem Fenster zu sehen, kann ich die Wege des Himmels kennen. Je weiter man reist, desto weniger weiß man.
Without going out of my door, I can know all things on earth. Without looking out of my window, I can know the ways of heaven. The farther one travels, the less one knows. The less one really knows.
Diese George Harrison-Komposition, The Inner Light, aufgenommen im Januar und Februar 1968, erschien am 15. März 1968 als Rückseite der Beatles-Single Lady Madonna. Die Grundspur zu seinem Song The Inner Light hatte George Harrison im Januar 1968 in Bombay aufgenommen, während seiner Plattenaufnahmen zu seinem ersten Soloalbum, dem Film-Soundtrack Wonderwall Music, produziert für den psychedelischen Kinofilm Wonderwall von 1968 über das Swinging London jener Zeit mit Jane Birkin in der Hauptrolle. Der Film und George Harrisons Wonderwall-Musik soll die Band Oasis zu ihrem gleichnamigen Song von 1995 inspiriert haben. Der Film-Soundtrack Wonderwall Music von George Harrison dient in dieser Stunde verschiedentlich als Hintergrundmusik, zum Beispiel hier. Auch das noch. Jetzt sind sie ja total durchgeknallt. Die Beatles auf dem Guru-Trip. So schüttelten damals viele konsterniert den Kopf. Die Zeichen der Zeit standen auf Protest und Umsturz. Die Studenten radikalisierten sich weltweit, gingen überall auf die Straßen, skandierten politische Parolen. Und was taten die Anführer der Popkultur? Sie übten sich im Lotussitz und murmelten Mantras. Verkehrte Welt? Nicht für die Beatles, die dringend eine Auszeit brauchten, so erschöpft wie sie waren von der Dauerhatz zwischen Studio, Medien und notorischer Fanaufdringlichkeit, so irritiert wie sie waren nach der ersten Klatsche ihrer Karriere, kassiert nach dem Misserfolg der Magical Mystery Tour, so verunsichert sie waren durch den Tod ihres Managers und Freundes Brian Epstein und so aufgewühlt wie sie waren durch die unerwartete und unmittelbare Konfrontation mit dem Thema Sterblichkeit, durch die Erfahrung, am Scheideweg zu stehen, zu mehr Selbstständigkeit und Verantwortung in eigener Sache, auch was die Organisation von Terminen und Finanzen angeht. Eine Herkulesaufgabe türmte sich vor ihnen auf. Auch die Tatsache, dass Brian Epstein offenbar an einer Überdosis von Pillen und Alkohol starb, warf die Frage nach ihrem eigenen Drogenkonsum auf, der vor allem bei John Lennon dramatisch zugenommen hatte. Sie waren in einer Phase der Neuorientierung und wohl auch der Sinnsuche. Sie hatten alles erreicht, was ein Mitzwanziger Sterblicher auf diesem Erdball wohl erreichen kann, aber den Zenit der Erfüllung, des Seelenfriedens, der inneren Zufriedenheit und Ausgeglichenheit zu erreichen, dazu konnte ihnen kein noch so gigantischer Welterfolg als Superstars verhelfen. George Harrison sagte damals: Wir sind immerhin die Beatles, nicht wahr? Wir haben so viel Geld, wie man es sich nur erträumen kann. Wir sind so berühmt, wie man es sich nur wünschen kann. Aber das ist keine Liebe. Es ist keine Gesundheit. Es ist kein innerer Frieden, oder? George Harrisons Ehefrau Patty war es, die ihren Mann und die anderen Beatles auf einen Vortrag des indischen Gurus Maharishi Mahesh Yogi in London aufmerksam gemacht hatte. Am 24. August 1967 besuchten sie den Vortrag über die transzendentale Meditation. Vor allem John und George zeigten sich sehr beeindruckt. George Harrison erzählte im Film der Anthology-DVD selbstironisch, er habe anschließend den Maharishi gefragt, ob er nicht ein paar Mantras für ihn habe, worauf der Maharishi ihn und die anderen eingeladen habe, am nächsten Tag sein Seminar zu besuchen, das er im nordwalisischen Bangor abhalten werde. Tatsächlich reisten die Beatles gemeinsam mit ihren Frauen zum Wochenendseminar nach Bangor und verkündeten tags darauf der versammelten Presse, dass sie überzeugte Anhänger der Lehren des Maharishi seien und ab sofort keine Drogen mehr nehmen würden. Ihr Manager Brian Epstein telefonierte mit den Beatles und verabredete sich mit ihnen zum Seminarende am 28. August. Er machte sich offenbar Gedanken über seinen schwindenden Einfluss. Doch am 27. August wurde Brian Epstein tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Beatles brachen das Seminar ab und kehrten nach London zurück. Paul McCartney sagte in einem Interview: »Wir entdeckten gerade den Sinn des Lebens und er war tot.« George Harrison äußerte sich ähnlich. »Es war so merkwürdig, dass es genau zu diesem Zeitpunkt passierte, als wir gerade die Meditation entdeckten.« Der Tod ihres Managers und Freundes Brian war ein Schock für die Beatles und bestärkte sie in ihrem Vorhaben, baldmöglichst nach Indien zu reisen, um im Ashram ihres neuen spirituellen Führers an einem Meditationskurs teilzunehmen. Doch zunächst stürzten sie sich noch in Aktionismus, vielleicht auch als Reaktion auf Brian Epsteins Tod. Sie konzentrierten sich erst auf die Arbeiten an ihrem Film- und Albumprojekt Magical Mystery Tour, nahmen im Januar 1968 die Schlusssequenz zum Beatles-Zeichentrickfilm Yellow Submarine auf und produzierten anschließend noch die Single Lady Madonna mit George Harrisons indisch geprägter Rückseite. Anfang Februar nahmen sie auch John Lennons neuen Song Across the Universe auf, der von den Lehren des Maharishi inspiriert war. Der Song war im Gespräch als nächste Single der Beatles, doch man entschied sich für den als deutlich populärer eingestuften Rock'n'Roll Revival-Song aus der Schreibe von Paul McCartney, Lady Madonna, der zusammen mit der Rückseite The Inner Light am 15. März 1968 als 17. Beatles-Single veröffentlicht wurde, hier zu hören in einem alternativen Mix aus dem Anthology-Album Nummer 2. Die feinen Arrangementunterschiede im Vergleich zum veröffentlichten Original sind unverkennbar. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Single Lady Madonna am 15. März 1968 waren die Beatles mit ihren Frauen und Begleitern allesamt im nordindischen Ashram des Gurus Maharishi bereits mehr oder minder intensiv mit der transzendentalen Meditation beschäftigt. Die ersten, die am 16. Februar 1968 zum Meditationscamp im indischen Rishikesh aufgebrochen waren, waren John und Cynthia Lennon, George und Patty Harrison, begleitet von Mel Evans, einem engen Vertrauten, Roadie und Assistenten der Beatles, und dem schottischen Folk-Pop-Sänger und Songschreiber Donovan. Drei Tage später folgten auch Paul McCartney mit seiner Verlobten Jane Asher und Ringo mit Ehefrau Maureen. Die Reise zum Ashram des Maharishi in Rishikesh, der bekannten Pilgerstadt am Fuße des Himalaya und am heiligen Fluss Ganges gelegen, war beschwerlich. In Neu-Delhi angekommen, fuhren sie erst per Taxi, dann mit dem Jeep, mussten danach wegen der schlechten Wegstrecke auf Esel umsteigen und liefen den Rest des Weges zu Fuß, während ihr Gepäck mit dem Ochsenkarren nachkam. Doch der Aufwand lohnte sich. Der Ashram Academy of Transcendental Meditation lag in landschaftlich reizvoller Umgebung auf einem Plateau oberhalb des Ganges und dem Ort Rishikesh und bot einen grandiosen Blick über dschungelbedeckte Berge, den heiligen Fluss und die weiten Ebenen auf der anderen Uferseite. Das eingezäunte und bewachte Areal war weitläufig und naturnah angelegt und bot den Kursusteilnehmern ausreichend Raum- und Rückzugsmöglichkeiten. Und auch wenn Ringo später etwas despektierlich von einem Sommerferienlager sprach, brauchten die Beatles auf einen gewissen Luxus in ihren separaten Bungalows nicht zu verzichten. Die Mahlzeiten, einfache vegetarische Speisen, wurden gemeinschaftlich auf einer Terrasse eingenommen, von einer Weinrebenpergola überdacht, mit Blick über den Ganges. George und John, die bereits Vegetarier waren, kamen mit dem Essen gut zurecht. Paul, der erst später überzeugter Vegetarier werden sollte, vermisste doch hin und wieder ein ordentliches Steak, passte sich aber klaglos an. Nur Ringo hatte große Probleme mit der indischen Küche, was wohl einer der Hauptgründe war, warum er vorzeitig abreiste. Der Tagesablauf war relativ ungezwungen, sah zwei Sitzungen mit dem Maharishi vor. Vormittags und am Nachmittag, jeweils nach den Mahlzeiten, begann jeder mit seinen eigenen Meditationsübungen ohne strenge Vorgaben oder Stundenpläne. Jeder war für sich selbst verantwortlich. Wer lieber spazieren gehen, lesen oder Musik machen wollte, konnte es nach Gutdünken tun. Doch tägliches Meditieren war Pflicht, wie kurz oder lang auch immer. John Lennon stellte fest, dass er sich durch Meditation auch ohne LSD wohlfühlen konnte und entwickelte sich neben George Harrison zum eifrigsten Meditationsschüler, nachdem er lernte, anfängliche Schwierigkeiten in der Meditationstechnik zu überwinden. In einem Interview sagte John Lennon:
"You know, you just sort of sit there and you let your mind go, whatever it's going, doesn't matter what you're thinking about, just let it go. And then you just introduce the mantra or the vibration. Just to take over from the thought. You don't will it or use your willpower."
Man sitzt da und lässt den Gedanken freien Lauf, egal woran man denkt. Dann kommt das Mantra, die Schwingung, um die Gedanken zu verdrängen. Es geschieht einfach, ohne Einwirkung der Willenskraft, sagte John Lennon. Mehr oder minder theoretisch hatte sich Lennon schon mit dem Thema beschäftigt, als er seinen Song Across the Universe ausarbeitete. Das war kurz nach dem ersten Treffen mit dem Maharishi im August 67 in London und im walisischen Bangor. Beseelt von dem Vortrag des Maharishi, dem die Beatles beigewohnt hatten, schrieb Lennon seinen Songtext, in dem es heißt: "Worte fließen wie nimmer enden wollender Regen in einem Becher aus Papier, gleiten vorbei. Sehen aus Schmerz, Wellen aus Glück durchfluten meinen weit geöffneten Geist. Grenzenlose, unsterbliche Liebe umstrahlt mich wie Millionen Sonnen, ruft mich, ihr zu folgen, quer und fort durch das Universum. Ich danke dir, großer göttlicher Lehrer. Nichts wird diese, meine Welt, mehr ändern können." Der Refrain in Hindi-Sprache, Jai Guru Deva, war ein Lobgesang auf den Guru Dev und gleichzeitig ein Hommage an den gleichnamigen Lehrer des Maharishi.
You're right, Richie.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Dies war die Ursprungsversion von Across the Universe, die am 4. und 8. Februar 1968 aufgenommen wurde, mit John Lennon an der Gitarre, die mit starkem Phaser-Effekt abgemischt wurde, mit George Harrison an der Sitar und Tanpura und mit den Chorstimmen von zwei weiblichen Fans, die man aus einer Laune heraus ins Studio eingeladen hatte. Die Aufnahme verschwand dann aber lange ungenutzt in der Schublade. Was schließlich aus dem Song geworden ist, unter den Händen des Pop-Arrangeurs Phil Spector, das kann man im Beatles-Album Let It Be nachhören. Die Beatles in Indien, Unter dieser Schlagzeile gingen bald Fotos um die Welt, auf denen man bärtige, freundlich dreinschauende Beatles mit ihren Frauen in weißen, luftigen Gewändern unter schattigen Bäumen flanieren sah. Die Ikonografie der 60er Jahre wäre unvollständig ohne das Foto vom Hippie-Abendmahl in Rishikesh. Zur Linken und zur Rechten des Hippie-Heilands Maharishi saßen seine Jünger, allesamt mit Blumenketten geschmückt, und symbolisierten die neue Pop-Dreieinigkeit von Meditationsmode, Medieninszenierung und Musikstars. Die entspannte Atmosphäre, weit weg von Termindruck, Studioarbeit und den Verlockungen der Clubszene von Swinging London, die neuen Meditationserfahrungen in der Abgeschiedenheit in Ashram und die vielen abendlichen Begegnungen, bei denen miteinander geredet und musiziert wurde, der drogenfreie Aufenthalt in Rishikesh insgesamt tat allen Beteiligten anfänglich sehr gut. Es herrschte eine lockere Stimmung vor, die gleichzeitig durch die Meditation angeregt, sehr intensiv und kreativitätsfördernd war. Die Kreativität von Paul McCartney und vor allem von John Lennon nahm in Rishikesh geradezu überbordende Ausmaße an. Paul berichtete später, er habe 15 Songs in Rishikesh geschrieben. John übertrieb sicherlich mit der Behauptung, ihm seien hunderte neuer Songs eingefallen. Tatsächlich sollten die Beatles knapp 40 Songs bzw. Songskizzen aus Rishikesh mit nach Hause bringen. Eine unglaubliche Menge, die nicht nur für das weiße Album reichte, sondern auch noch im Album Abbey Road und darüber hinaus Spuren hinterlassen sollte. John Lennons Happy Rishikesh Song, der eben dort im Ashram entstanden war, schaffte es allerdings nicht auf irgendeine Platte, mit Ausnahme der Lennon Anthology Box. Musikalisch ist der Song auch arg dürftig und der Text ist auch nicht gerade ein lyrisches Meisterwerk, sondern wiederholt immer nur die Erkenntnis, dass das kleine Wort, das Mantra, alles erklärt, alles beantwortet.
All right, the Happy Rishikesh Song.
Everything you need is here, and everything is not here, not there. And yet there's something missing in this God almighty plan. Could it be you need a woman? How long you need to do this to say this little word? I know it sounds absurd, but it's true. The magic and the mantra will give you all the answers. So swallow this, that's all you gotta do. But still, feel so suicidal. Something is wrong. You just can't give me something.
Alles, was du tun musst, ist dieses kleine Wort zu sagen. Ich weiß, es klingt absurd, aber es ist wahr. Da ist Magie im Mantra. Es gibt dir alle Antworten, singt John Lennon in seinem Rishikesh-Song. Doch in der Mitte dieses Songs, nach etwa einer Minute, kippt der Happy Rishikesh-Song in düsteres Moll. Lennon singt plötzlich »I feel so suicidal, something is wrong«. Die kreative Hochphase, die vor allem John Lennon in Rishikesh erlebte, war die positive Seite der intensiven Meditationserfahrung. Doch zumindest Lennon wurde auch mit der problematischen Seite der Innenschau konfrontiert. Beim Meditieren erlebte er auch seelische Abstürze. Er hatte Selbstmordgefühle. Paul McCartney sagte 30 Jahre später, »Wenn ich heute von der Warte der 90er Jahre auf damals zurückblicke, dann denke ich, dass viele Besucher des Ashrams im Grunde eher eine Therapie gebraucht hätten als einen Meditationskurs. Wir alle waren damals auf der Suche nach etwas. Womöglich hat Paul McCartney mit seiner Therapieüberlegung unbewusst auch seinen Freund John gemeint, denn es sollte sich später zeigen, dass nach dem abgebrochenen Meditationskurs John Lennon allein gelassen war mit all den düsteren Gedanken und schweren Gefühlszuständen, die als Nebenwirkung der Meditation bei Lennons Abtauchen in seine Innenwelt zum Vorschein gekommen waren. John Lennon hatte sich vom Maharishi die Erklärung der großen Geheimnisse des Lebens erhofft, natürlich vor allem seines eigenen Lebens, und die endgültigen Antworten auf all die existenziellen Fragen, die ihn umtrieben und nicht zur Ruhe kommen ließen. Er sah im Guru Maharishi eine Art Über-Daddy, der ihm eine Orientierung geben könnte, mit seinem eigenen inneren Chaos klarzukommen. »I'd give you everything I've got for a little peace of mind«, sang er mit eindringlicher, fast verzweifelt klingender Stimme in seinem Song »I'm so tired«, geschrieben in Rishikesh. Er war allerdings intelligent genug, um diese Übertragung später zu erkennen. »Der Maharishi war eine Vaterfigur«, sagte John Lennon später. »Elvis Presley war vielleicht auch eine Vaterfigur, ich weiß es nicht. Robert Mitchum, jedes männliche Vorbild, ist eine Vaterfigur. Dagegen ist auch erstmal nichts einzuwenden, solange man nicht glaubt, sie könnten einem eine Art Rezept für das eigene Leben geben. Es läuft doch so ab. Da kommt jemand und präsentiert eine Wahrheit. Aber statt, dass man sich nur mit dieser Wahrheit befasst, befasst man sich mit dem Menschen, der sie geäußert hat. Der Bote wird verehrt, nicht die Botschaft.« Fast zwangsläufig musste John Lennon vom Maharishi enttäuscht werden, weil der Guru ihm die entscheidende Frage nicht geben konnte, die ersehnte Antwort auf die elementare Frage »Wer bin ich?«, die niemand anders als man selbst sich geben kann, ganz im Sinne des platonschen Imperativs »Erkenne dich selbst, werde, der du bist.« Das Gerede, der Maharishi wäre doch vor allem am Geld seiner reichen Schützlinge interessiert und würde die Popularität der Beatles nur für sein eigenes Business ausnutzen, das ließ die Beatles zunächst völlig unbeeindruckt. Doch als Gerüchte aufkamen, der Maharishi habe, Zitat, »Mädchen im Camp zu einem privaten Dinner eingeladen und ihnen sexuelle Avancen gemacht«, außerdem habe er sich an eine der Teilnehmerinnen des Kurses rangemacht und dabei seine Lehrerrolle schamlos ausgenutzt, da kippte Johns Bewunderung für den Maharishi in Frustration und Ablehnung um. Und was blieb, war nur noch Enttäuschung über diesen Guru, der kein Gott war, sondern auch nur ein Mensch. Der Vorwurf gegen den Maharishi wurde allerdings nie bewiesen, wurde gar von vielen Beobachtern als haltlos und als Intrige zurückgewiesen. Doch John Lennon schrieb einen Song, der einer Abrechnung mit dem Guru gleichkam. Zunächst sollte der Song Maharishi heißen, wurde von Lennon dann aber in Sexy Sadie umbenannt. »Sexy Sadie, was hast du getan? Du hast uns alle zum Narren gehalten. Du hast die Regeln gebrochen, die du für uns alle sichtbar aufgestellt hattest. Für wie groß hältst du dich eigentlich?«
»Sexy Sadie, what have you done?
Sexy Sadie, John Lennons ungerechte Abrechnung mit dem Maharishi, erschienen im Weißen Album. George Harrison war es, der nach 25 Jahren ohne jeglichen Kontakt den Maharishi 1993 zum ersten Mal wieder traf und sich bei ihm entschuldigte. George Harrison, der am 25. Februar 1943 geboren wurde, er war der erste Popmusiker, der sich mit der indischen Sitar ernsthaft beschäftigte und das Interesse der Popwelt für die indische Philosophie weckte. Der am 5. Februar 2008 verstorbene Guru Maharishi Mahesh Yogi hatte seinen Ruhm im Westen vor allem George Harrison zu verdanken. Und er war es auch, der Ravi Shankar in der Popwelt bekannt machte. Bei ihm studierte Harrison das Sitar-Spiel und initiierte die Stilrichtung des Raga-Pop, in dem indische Musik und der westliche Pop fusioniert wurden. Die Initialzündung dazu gab George Harrison mit seinem Sgt. Pepper Songbeitrag Within You, Without You, ein wahrlich bahnbrechendes Stück Musikgeschichte. Hier noch eine Songwidmung für den vor 75 Jahren geborenen und vor 16 Jahren verstorbenen stillen Beatle, wie man ihn nannte. Als eine Art inhaltliches Vermächtnis könnte man das Titelstück seines letzten, postum veröffentlichten Albums Brainwashed ansehen. Im Text zählt er auf, was alles zu unser aller Gehirnwäsche heutzutage seiner Meinung nach beiträgt. Die Lehrer, die Politiker in Brüssel, Bonn, Washington und London, der Nikkei-Index und Dow Jones, das Militär und die Presse, die Computer und die Handys. Er dagegen ruft immer wieder Gott und dessen Weisheit an. Zum Ende des Songs singt er nur noch zu dezenter Tabla-Begleitung ein meditatives Hindu-Gebet.
Brainwashed by the Nikkei, I'm brainwashed by Dow Jones. Brainwashed by the FTSE, NASDAQ and secure loans. Brainwashed us from Brussels, brainwashing us in Bonn. Brainwashing us in Washington, Westminster in London.
God, God, God,
you are the wisdom that we seek.
God, God, God,
the lover that we meet.
Nama Parvati Pataye Hara Hara Mahadev. Nama Parvati Pataye Hara Hara. Nama Parvati Pataye Hara Hara.
Das ist George Harrison, wie er sich selbst, seine Kunst und seine Botschaft der Nachwelt hinterlassen sehen möchte, als ein im Gebet versunkener, mit sich einsseiender, der aber dennoch mitten in der alltäglichen Wirklichkeit steht und seine Position zur gesellschaftlichen Realität bezieht. Brainwashed, so heißt das Titel und Schlussstück seines letzten Albums, das ein Jahr nach seinem Tode veröffentlicht wurde. George Harrison war es, der die Beatles und damit die Popwelt für die indische Philosophie und Musik interessierte und mit ihrem Trip ins indische Ashram des Gurus Maharishi genau vor 50 Jahren waren die Beatles wieder mal Vorreiter für eine weitere neue Entwicklung in der Popkultur, diesmal mit ihrer Suche nach Seelenfrieden und spirituelle Erkenntnis in Indien. Während Frank Zappa und die Mothers gleichzeitig den ganzen Hippie-Kram verhöhnten und für die Heilsbotschaften von Gurus und Hippies nur Spott übrig hatten. Hey du Blumenheini, wo geht's hin mit deinem Blümchen in der Hand? Na, ich geh nach Frisco und spiel mit einer Psychedelic Band. Hey du Heini, wo geht's hin mit diesem Button an deinem Hemd? Na, ich geh zu einem Love-In, hock mich hin und spiel auf meinen Bongos im Schlamm. Hey du Heini, wo geht's hin mit all den Haaren auf deinem Kopf? Na, ich geh auf den Schwof, wo was läuft, und dann geh ich heim ins Bett. Hey du Heini, wo gehst du hin mit dieser Perlenkette um den Hals? Ich geh zum Psychiater, damit er mir hilft, ein nervöses Wrack zu sein.
Going up to Frisco to join a psychedelic band.
Hey Pop,
where you going with that button on your shirt?
Hey Pop,
where you going with that button on your shirt? I'm going to the Love End to sit and play my bongos in the dirt.
Yes, I'm going to the Love End to sit.
Is the song over?
Flower Punk, eine Parodie auf den Hendrix-Klassiker Hey Joe und erst recht eine Spott-Tirade auf die Freizeit-Hippies. We're only in it for the money hieß das dritte Zappa und Mothers of Invention-Album, das vor 50 Jahren veröffentlicht wurde und in dem die Blumenkinder im gerade gehörten Song Flower Punk ihr Fett abgekriegt haben. Fast überflüssig zu erwähnen, dass Zappa wieder für den gesamten LP-Inhalt verantwortlich zeichnete, erstmalig auch als Produzent. Das Albumcover war, wie eingangs schon erwähnt, eine provokative Parodie der Plattenhülle des Beatles-Albums Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, das ein halbes Jahr zuvor auf den Markt gekommen war. Zappa hatte mit dieser Produktion sein Collage-Prinzip weiterentwickelt, hatte einen musikalischen Irrgarten in verwirrender Struktur gezaubert, Songs voller beißender Satire, berstend angehäuft mit musikalischen Ideen und Tricks, endeten in Ulk-Sackgassen aus, Zitat, öligem Superschmalz, monotonem Singsang und Charleston-Klängen, dazwischen ein Telefongespräch, Rülpsen, unbändiges Gelächter, Zitat Ende. Ohne Pause, ohne Leerrille verschossen Zappa und seine Mothers ihr brillantes Musikpulver aus treffsicheren Pointen und zynischen Attacken, zogen in einer grimmigen Häme über die Flower-Power-Hippies her, sangen im Walzertakt von Konzentrationslagern für Freaks, geißelten den Polizeiterror, präsentierten sich selbstbewusst als Alternativkultur We Are the Other People und provozierten auf Teufel komm raus, etwa in diesem Song.
I never won it because I was too small to start with.
Der verblödete, uneheliche Sohn, sein Vater ist ein Nazi, sitzt heute im Kongress, seine Mutter ist eine Hure irgendwo in L.A., sie haben ihn ausgesetzt, den verblödeten Jungen, Kenny wird ihn füttern, das Kind wird wachsen und gedeihen und hinausgehen in die Welt von Lügnern und Betrügern und Leuten wie euch, die lächeln und denken, sie wüssten, um was es hier geht. So heißt es im Text dieses Songs The Idiot Bastard Son aus dem berühmten Album We're Only In It For The Money, ein Montage-Collage-Album, wie man es damals 1968 noch nicht gehört hatte. Vor 30 Jahren erschien das letzte Rockalbum des begnadeten Eklektikers und Patchworkers Frank Zappa mit dem Titel Broadway The Hard Way, in dem Zappa mit einer furiosen Liveband aus der vollen Zitatenkiste schöpfte und ein grandioses musikalisches Puzzle aus Versatzstücken der Pop-Historie zusammenfügte. Im erstaunlich aktuell klingenden Song When the Lie's So Big geht es um die verlogenen Politiker. Wenn die Lügen so groß sind und der Nebel so dicht, dass die Fakten verschwinden, kann der republikanische Trick wieder ausgespielt werden. Bitte Leute, sagt mir bloß, wann sind wir diese Typen endlich wieder los? Mit dieser Frage, die auch heute, 30 Jahre später, von so vielen Menschen inständig gestellt wird, geht dieser Kramladen von und mit Volker Rebell zum Thema Zappa versus Beatles zu Ende.
With a big old lie and a flag and a pie and a mob and a Bible, most folks are just liable to buy any line, any place, any time. When the lie's so big, as in Robertson's case, that sinister face behind all the Jesus hurrah could result in the end to a worrisome trend in which every American not born again could be punished in cruel and unusual ways. Is Gretchen who tells everyone that he's Jesus' best friend. When the lies get so big and the fog gets so thick and the facts disappear, the Republican trick can be played out again. People please tell me when
will be rid of these men.